Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Herzlich willkommen zum Computer Club 2. Heute zur Folge 493. 493, das Wort, die Zahl, kommt mir doch ein bisschen schwer über die Lippen. Naja, einmal ist es natürlich schon eine recht hohe Zahl, wenn man sich überlegt, wie viele Stunden dahinter stecken. Nicht nur das, was Sie hören können, sondern auch die Arbeit. Und zum anderen, es ist ja immer noch so die Frage, Folge 500, was mache ich da? Ich denke kräftig darüber nach, haben Sie jetzt an der Denkpause wohl schon gemerkt. Ja, ich habe eine Idee. Ja, ich werde etwas Besonderes machen. Ja, es werden keine 5 Stunden, es werden keine 500 Minuten. Aber ich denke, eine Stunde werde ich in einer unterhaltsamen Art zusammenbekommen. Eine Art Parabel möglicherweise. Sicherlich wird auch ein Rückblick dabei sein. Und sicherlich werde ich mich nicht exakt auf 60 Minuten festlegen. Wenn es ein bisschen länger wird, egal wie viel, dann ist es eben so. Also, es wird keine feste Zeit geben. Es wird ein Thema geben, was ich jetzt natürlich noch nicht verrate, aber was interessant ist und vielschichtig ist, was sicherlich irgendwo ein Blick in die Zukunft ist und auch nicht an Gesellschaftskritik spart, obwohl das Nebensache ist und Hintergrund ist. Jo, und ob ich auch den Audiocast allein mache oder ob da der Kollege Back dabei sein wird, das weiß ich noch nicht. Das wird sich zeigen. So, das war eigentlich eine Begrüßung, da bin ich wieder ins Schwafeln gekommen. Ich möchte alle begrüßen, die uns zuhören, alle Damen, alle Herren, le Freunde und so weiter. Und würde ganz gerne, weil ich schon von dem Wolfgang Back gesprochen habe, da auch ein kleines Statement dazu abgeben. Also, Wolfgang Back hat sich bei mir gemeldet, letzte Woche, und hat geschrieben, er wollte mal wieder etwas von sich hören lassen und wir sollten noch mal telefonieren. Das haben wir dann auch gemacht und er ist also gar nicht im Urlaub gewesen, so wie er gesagt hat, sondern aus gesundheitlichen Gründen ist er zu Hause geblieben. Es geht ihm gut. Er hat auch noch wie vor eine große Klappe, jedenfalls am Telefon. Aber er sagt doch selbst, dass alles wieder in Ordnung ist. Und und dann haben wir darüber gesprochen, weil wir diese Woche, nachdem hier die Folge 493, dieses Wort, was mir so schwer über die Lippen kommt, durch ist, würden wir am Donnerstag wieder 2 CC2-TV-Sendungen produzieren. Und dazu hat er sich angemeldet. Er möchte also in jeder Sendung 8 Minuten Beitrag machen. Aber ich habe noch nicht mal die Themen von ihm dazu. So ein bisschen vage, irgendetwas mit Haussteuerung. Aber das zweite Thema habe ich noch nicht mal vage. Und jetzt habe ich ihn heute angeschrieben, dass er mir nun dringend mal die Themen schicken soll. Ich muss die ja auch verteilen und Abläufe und so weiter. Hab noch nichts gehört. Wir werden sehen. Das heißt, Sie werden sehen, ob Sie ihn sehen oder ob Sie ihn nicht sehen. Und sehen können Sie ihn dann am 18. Wenn er da in der Sendung dabei ist, dann ist er auch in der darauffolgenden dabei. Und wenn nicht, dann warten wir es mal ab, was passiert. So, das war zum Kollegen Back. Da besteht also Hoffnung. Und jetzt sollten wir einfach mal anfangen. Adblock sagt Ihnen vielleicht etwas. Ich habe da vor 2 Jahren schon mal darüber gelästert. Das ist also ein Programm, welches als Steckrein oder Plugin für verschiedene Browser zur Verfügung steht und welches Werbung im Internet, also die über den Browser angezeigt, dargestellt werden, blockieren soll. Tut es auch. Ja, aber nicht alles. Weil Adblock ist eine Firma aus Köln. Die nehmen sich nun das Recht heraus, selbst zu bestimmen, was sie mir als Werbung zumuten und was nicht. Das nennen die dann nicht nervige Werbung und die muten sie mir zu. Und das kann man zwar, wenn man da ein bisschen rumgräbt, abstellen, ausschalten, diese nicht nervige Werbung, dass auch die blockiert wird, wenn man es glaubt. Sie wird blockiert, aber ob alles blockiert wird, weiß ich nicht. Nur, was ist denn das nur eigentlich, was dahinter steckt? Also erstmal, warum ich überhaupt darüber spreche. Die Firma ist verkauft worden an einen unbekannten Investor. Und die sind zusammengegangen, Adblock und Adblock Plus, haben zusammen 100 Millionen Benutzer, sagen sie selbst, wo sie die haben, weiß ich nicht. Ja, und der ursprüngliche Gründer dieses Unternehmens hat dieses verkauft und verlassen und hat in einigen Browsern dann eine Meldung irgendwie reingepflanzt, dass er das eben gemacht hat, dass er eben verlassen hat und dass er mit der neuen Politik des neuen Eigentumers so erstmal nicht einverstanden ist. Es ist schon eine merkwürdige Art, aber naja, warum nicht? Da sagt man einfach mal Tschüss zu den alten Kunden, durch die man Geld verdient hat, indem man sie, ich hätte fast gesagt, verarscht hat, aber nein, lieber Herr Gundlach, das wollte ich so nicht sagen, aber doch ein bisschen hinters Licht geführt hat. Sagen wir mal so. Gut, jetzt ist er weg. Und jetzt steckt da ein Konsortium dahinter, von dem wir nicht wissen, was sie für Interessen haben. Gundlach hat zuletzt im Verkaufsvertrag wohl noch reinbekommen, dass ein unabhängiges Gremium künftig entscheiden soll, was nervige und nicht nervige Werbung ist. Also alles, was blinkt und glitzert und Unruhe auf den Bildschirm bringt, ist nervig und alles, was nicht auffällt, ist nicht nervig. So, was war denn nun das Geschäftsmodell? Der hat also ein solches Programm als Plugin zur Verfügung gestellt und dieses Plugin hat Werbung gefiltert. Ich konnte verschiedene Filter abonnieren, die von irgendwelchen Gruppen gepflegt wurden und war dann vor nerviger Werbung geschützt. Aber andere Werbung, und das ist dann vor 2-3 Jahren, als ich darüber berichtet habe, erstmal in die Öffentlichkeit gekommen, die wurde durchgelassen. Und zwar Werbung, die den Vorstellungen dieses Unternehmens entsprach, also nicht nervig war und wofür diese Firmen Geld bezahlt haben. Also ich bekomme ein Programm, das blockiert Werbung. Wenn aber Firmen kommen und sagen, okay, wir machen keinen Blink und Glitzer und hier hast du so und so viel Geld, wie viel weiß ich nicht, dann wurde das durchgelassen. Alle andere Werbung wurde blockiert. So, da sind natürlich einige Firmen hingegangen und haben geschimpft und haben gesagt, hör mal, das ist Erpressung und das ist was weiß ich was alles. Und aber das war eben das Geschäftsmodell dahinter, so nach dem Motto, ich blockiere deine Werbung, es sei denn, du bezahlst mir was und benimmst dich anständig und dann blockiere ich deine Werbung nicht mehr. So viel, damit vielleicht der eine oder andere, der bisher noch gar nicht mit dieser Thematik konfrontiert wurde, mal ein bisschen einen Blick dahinter bekommt, wie man im Internet Geld macht. Und jetzt ist der Gründer und ursprüngliche Inhaber eben weggegangen und jetzt könnte es sein, dass diese neue Eigentümer, dass die eben da eine andere Richtung einschlagen, denn so ohne weiteres wird der Gundlach ja nicht gesagt haben, ich bin mit dem neuen Kurs nicht einverstanden. Aber egal, wir sollten darauf achten, wenn Sie dieses Adblock oder Adblock Plus installiert haben, dann schauen Sie mal, ob sich irgendwas tut oder ob sich irgendwas ändert. Und wenn Sie nicht mehr damit zufrieden sein sollten, müssen wir nochmal darüber sprechen. Es gibt auch andere Anbieter, die sowas machen. Nur da weiß ich nicht, ob die auch so, naja, Schweinerei kann man nicht sagen, aber so in die eigene Tasche gewirtschaftet haben, gegen unsere Interessen zumindest zum Teil. Oder ob die ehrlicher oder direkter sind. Kann ich nicht sagen. Ich wollte nur sagen, also es hat sich was geändert und wir müssen aufpassen, was sich jetzt ändert. Speicher. Speicher ist ein Thema, das wird immer wichtiger, sowohl für uns, wenn ich mir überlege, dass der PET 2001 irgendwann mal mit 4 Kilobyte geliefert wurde, wovon 1 Kilobyte noch für den Bildschirmspeicher reserviert war. Das heißt, wir waren mit 3 Kilobyte da bei einem der ersten Heimcomputer. Ja, man kann auch andere als Vorläufer nennen, die aber keinen eingebauten Bildschirm oder ähnliches hatten. Gut, hatte der Apple II auch nicht, aber der wurde, glaube ich, minimal mit 8 Kilobyte geliefert und 16 Kilobyte war dann Standard. Man konnte ihn danach aufrüsten. Aber wo sind wir heute? Die Speicher sind quasi explodiert. Die Betriebssysteme brauchen unendlich viel. Es lässt sich wahrscheinlich auch kaum noch anders in vertretbarer Zeit programmieren, wenn man nicht aus Baukästen, das sind ja unsere heutigen Programmiersprachen, alles Mögliche zusammenschiebt und dann mit unendlichen Bibliotheken und Overhead darum rast, was man gar nicht alles braucht, vor allen Dingen auch nicht übersehen und verantworten kann. Aber wenn es unterm Strich funktioniert und nicht so viele Sicherheitslücken hat, dann nehmen wir es in Kauf. Das ist die eine Geschichte. Aber die andere Geschichte ist, dass wir natürlich auch Daten speichern müssen. Denn unsere Wirtschaft, unser Internet, alles würde ja nicht funktionieren. Wir könnten nicht alles kostenlos nutzen, wenn wir nicht dafür mit unseren Daten bezahlen würden. Und die müssen natürlich gespeichert werden. Egal, ob es die Zahl-Zurück-Karten sind oder Payback-Karten, sagt man in Deutschland ja, weil die Amtssprache Deutsch ist, oder ob es irgendwelche anderen Sachen sind. Wir haben ja hunderte, tausende oder noch mehr solche Datensammler, die diese Daten hosten und sie dann irgendwann verkaufen. An dem, der eben am meisten bietet. So, dann muss gespeichert werden. Da haben wir natürlich riesige Festplattenbestände. Und jetzt könnte es sein, dass der erste Schritt zu einer neuen Speicherart geschaffen wurde. Und zwar haben da Forscher aus Münster, aus Karlsruhe und aus Oxford eine Technologie entwickelt, die Daten per Licht speichert. Naja, jetzt kann man Licht nicht anhalten oder einsperren, aber mittels Licht kann man Strukturen von Materie verändern. Das kennen wir zum Beispiel von CDs. Wenn wir da irgendwo etwas draufschreiben, da verändern wir das Reflexionsverhalten und dieses geänderte Reflexionsverhalten beinhaltet quasi die Information, die wir speichern wollen. Ein Bit, ja oder nein, bist du da, bist du nicht da. Und diese Änderung, die beruht einfach darauf, dass man Material hat, welches man per Licht verändern kann, dass es aus kristallinem Material zu amorphem Material umgebaut wird und dann mit einer anderen Energie wieder in kristallines geändert wird. Und das kann man natürlich auf sehr, sehr kleinen Flächen machen, die wirklich so klein sind, dass die heutigen Speicherzellen von der Größe deutlich untertroffen werden. Diese Technik ist natürlich noch in den Kinderschuhen, das sind nur Forschungen, aber man spricht bereits heute davon, dass es möglich ist, dass man solche Speicher in Chips hineinbaut, die dann sehr schnell, weil die Masse, die geändert wird, da drin sehr, sehr klein ist, kleiner, viel kleiner als das Bit auf einer CD oder DVD, dass man die dann sehr schnell ändern kann und dass vor allen Dingen, wenn das Licht ausgeschaltet ist, auch dauerhaft gespeichert werden kann. Die verlieren also ihre Information aus heutiger Sicht auch in 1000 Jahren nicht. Und das ist ein neuer Ansatz, den man einfach mal beobachten sollte, diese photonische Speichertechnologie wird also sicherlich noch von sich reden machen, aber nicht morgen und noch nicht mal in 5 Jahren im Laden zu kaufen sein. Amazon hat in der vergangenen Woche von sich reden gemacht. 2 verschiedene Dinge sind in der Presse durchgekaut worden. Und zwar einmal Amazon Pantry, das sind also Kartons, die gefüllt von Amazon verschickt werden. Naja, was ist denn das nun? Also, wenn ich bei Amazon diese besondere Prime-Mitgliedschaft erwerbe, dafür muss ich dann jährlich zahlen, auch wenn ich nichts dafür kriege. Ja doch, ich kann dann Videos, Streaming und sowas, bekomme ich irgendwelche Sachen kostenlos, was mir zum Beispiel nichts nützt, weil ich noch nicht mal die Bandbreite dafür habe, um mir das anzusehen. Ich bekomme irgendwelche Sachen schneller zugeschickt, was ich als Sauerei empfinde, dass derjenige, der keinen Jahresbeitrag zahlt und sich nicht auszieht bei Amazon, gut, anderes Thema. Aber wenn man also so eine Prime-Mitgliedschaft hat, dann kann man bei Amazon über eine Technologie, die nennt sich Dash-Button, die muss der Hersteller in seine Waren, Waschmaschinen, Hundefutter, Waschpulver oder was auch immer, einbauen. Dann kann man darüber automatisch Waren bestellen lassen. Wie geht denn das nun? Also entweder auf Knopfdruck. Ich habe also eine Packung Waschpulver. Und da ist so ein Ding drin. Das sieht aus wie, ja, ähnlich wie ein USB-Stick, der an beiden Enden abgerundet ist. Und wenn er also eine Schutzkappe auf dem Stecker hat, aber deutlich kleiner. Und da ist einfach nur ein Taster drauf. Und das ist irgendwo eingebaut. Kann auch jede andere Form haben. Und wenn ich jetzt schüttel und merke und das Waschpulver geht zu Ende, dann drücke ich einfach das Knöpfchen und dann geht das über mein heimliches WLAN an Amazon und die gucken dann nach, was hat der für Waschpulver, was ist das für eins und dann wird mir das quasi automatisch zugeschickt. Keine Angst, heute noch nicht. In den USA werden im Moment die Versuche gemacht, ernsthaft, denn man will diesen Weg gehen und es wird auch ganz, ganz ernsthaft kommen. So, ob das jetzt Kaffeepads sind oder irgendetwas anderes. Der nächste Schritt ist nämlich, dass es vollkommen automatisch passiert. Dass also zum Beispiel ein Hersteller von Hundefutter, auch Hundefutternäpfe, mit einer eingebauten Waage und einem solchen Dash-Button produziert. Und der merkt eben dann, wie viel Hundefutter tagtäglich da reinkommt und wie viel der Hund frisst und rechnet aus, wie viel Dosen Futter ich gekauft habe, wie viel davon noch übrig ist und sagt irgendwann dann Amazon, pass auf, der hat kein Hundefutter mehr, schick ihm mal was. Blöde, oder? Ist aber ernsthaft, ist also kein Witz, wir haben nicht den 1. April. Ist es dann auch gedacht, dass man auch Sachen, die man so im Kühlschrank hat, dass der Kühlschrank möglicherweise selbst in der Lage ist, irgendetwas zu erkennen, zu zählen und zu bestellen, dass alles, was da so, zum Beispiel Getränke, die Haustierbedarf hatten wir schon, Babybedarf, sagt man das so? Weiß nicht, glaube ich nicht, Beauty-Artikel und so weiter. All diese Sachen werden automatisch gemeldet. Sie können in einer Art Einkaufsliste angelegt werden, die ich dann freigeben muss. Ich kann das aber auch vollautomatisch machen lassen und der Briefträger bringt mir dann die Pakete innerhalb von 1 bis 3 Tagen. So, was haben wir da für Begrenzung? Nix. Ich muss diesen Prime-Dienst da haben. Das sind, weiß nicht mehr, wie viel das im Jahr ist, das kann man nachsehen. Auf jeden Fall pro Bestellung zahle ich 4,99 € an Porto und darf eine maximale Paketgewicht von 20 Kilogramm haben, beziehungsweise einen Rauminhalt von 110 Liter. So, und dann bekomme ich für diese knapp 5 € und meine Prime-Jahresgebühren diese Sachen geliefert. Da kommen dann keine zusätzlichen Kosten drauf. Was bedeutet das nun? Schlaraffenland? Nee, nicht wirklich, oder? Denn ich werde ja in irgendeiner Art komplett von der Warenauswahl und dem Preisvergleich ausgegrenzt, ausgeschlossen. Was, wer mir wann was liefert, ja, weiß ich im Prinzip hinterher nicht mehr. Der Briefträger bringt mir neue Dosen, sagt hier, das ist für deinen Wuffi. Das hat der Fressnapf bestellt und jetzt musste da wieder irgendwann damit rechnen, dass er vom Bankkonto abgebucht wird. Sag mal, ist das nicht erschreckend? Wo soll das hingehen? Gut, es ist natürlich klar, man will hier den Gewinn maximieren. Amazon sucht sich dann die Zulieferanten aus. Amazon schickt mir das dann mit seinem eigenen maximalen Gewinn. Es wird mit Bequemlichkeit natürlich geworben. Du brauchst dich nicht drum kümmern, dein Hund hat immer zu fressen, bringt der Briefträger. Brauchst gar nicht mehr wissen, wann. Aber irgendwo werden wir mehr und mehr unmündig und unmündig gemacht. Ob das eine schöne neue Welt ist? Ich glaube mal nicht. Schon wieder autonomes Fahren. Ging auch diese Woche durch die Presse. Ich habe mir die Sachen mal angesehen. Also, da ist ein großer LKW erstmals, es wird geschrieben, selbstfahrender Lastwagen, was eine freche Lüge ist, erstmals quasi autonom gefahren. Das heißt nicht autonom wirklich, es wird nur so genannt. Es sind Assistenzsysteme. Also da hat der Nutzfahrzeugvorstand, dieser Wolfgang Bernhard von Mercedes, der hat da drin gesessen und der hat das Ding erstmal gefahren auf die Autobahn. Dann hat er den Autopilot eingeschaltet. Und dann hat er sehr demonstrativ die Hände vom Steuer genommen und so weiter. Das als autonomes Fahren zu bezeichnen, ist eine Frechheit. Es zeugt davon, dass viele Journalisten einfach nur den Pressemitteilungen von Mercedes auf den Leim gehen, denn das ist ein assistiertes Fahren. Die Verantwortung liegt definitiv beim Fahrer. Er darf den Blick nicht von der Fahrbahn nehmen. Er darf die Hände vom Steuer nehmen. Okay, aber mehr nicht. Ich meine, technologisch ist es schon eine schöne Sache, dass so eine Riesenbüchse allein fahren kann. Aber es ist einfach eine logische Entwicklung, eine Konsequenz aus dem technischen Fortschritt, den wir haben. Bis diese Dinge aber autonom fahren können und dürfen, da werden noch einige Jahre ins Land gehen. Also eine tolle technische Leistung. Aber 2013 schon hat Mercedes in der S-Klasse von, was weiß ich, Nürnberg nach München oder sowas fahren lassen, auch ohne dass der Fahrer eingegriffen hat. So, und das auf ein größeres Fahrzeug mit mehr Gewicht, mit mehr Verantwortung, mit eher. Aber im Grunde genommen ist es ja einfach nur nach oben skaliert ein bisschen und nun ist es da. Nichts Besonderes. Man ist in die Öffentlichkeit getreten, hat bla 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 gemacht und alle schreiben und schreien darüber. Aber passiert ist nichts. Waren wir gerade bei diesem Thema, kommen wir nach Japan. Japan, wissen wir ja alle, ist technikverrückt, also noch verrückter als die meisten Freaks hier in Deutschland. Die Japaner wollen bis zum Jahr 2020, das sind die Olympischen Spiele in Tokio, Autos so weit haben, dass sie selbstständig, wirklich autonom fahren können auf öffentlichen Straßen. Und die sollen da als Taxis eingesetzt werden. Also, der erste Schritt ist jetzt im Moment erstmal, dass man diese Fahrzeuge begleitet fahren lässt. Also auch hier, so wie mit unserem vorherigen Beispiel, sitzt auf jedem Fall ein Fahrer drin, der eingreifen muss und die Verantwortung hat. Das sind aber Testfahrten. Denn das Ziel ist auch hier ganz klar, die Dinger, das sollen Robotaxis sein. Die sollen also 2020 dann so weit sein, dass sie vollautomatisch per Smartphone oder was auch immer gerufen werden können zu irgendeinem Ort. Dorthin kommen, man steigt ein, man gibt das Ziel ein. Entweder hat man es vorher schon eingegeben oder per Spracheingabe, sobald die Dinger das verstehen. Und dann fahren sie. Also auch da tut sich etwas. Man sieht, autonomes Fahren ist ein Ziel. Fällt mir gerade ein, das waren die Engländer. Da hat die Regierung das 20 Millionen Pfund ausgesetzt für ein selbstständig fahrendes Auto. Also auch dort will man diese Technologie mit Gewalt voranbringen. Da sind wir gerade bei dem Thema. Natürlich werden diese Autos, obwohl Google bewiesen hat, sie viel, 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 viel weniger Unfälle, das heißt eigentlich keine verursachen, aber dennoch beteiligt waren als Menschen. Aber was wäre denn so schlimm daran, frage ich mich mal, wenn auch bei vollkommen autonomen Fahrzeugen Unfälle passieren? Was ist denn wichtig? dass die Anzahl der Unfälle mit Verletzten und Toten reduziert wird. Und wenn autonom fahrende Autos weniger dieser Verletzungen und Todesfälle bei Menschen verursachen, muss man dann sagen, okay, weil die nicht hundertprozentig sicher sind, wollen wir die nicht haben? Oder müssten wir dann sagen, okay, jetzt haben wir ja nur noch 80% Tote und Verletzte. Jetzt müssen wir die zulassen und müssten vielleicht auf Dauer gesehen den Menschen das Fahren verbieten. Das wäre da eigentlich sinnvoll, selbst wenn auch solche Fahrzeuge Menschen töten und verletzen würden, oder? Man muss mal darüber nachdenken. Zur Zeit gibt es eine besonders gefährliche und perfide App, die verteilt wird, ist noch nicht so weit, dass sie überall gesperrt ist. Sie kommt aber auch über Angebote von E-Mails, und zwar eine Phishing-Mail, die wohl hauptsächlich so eine Art Werbung für PayPal macht. So sieht es jedenfalls aus. Und wenn man ein PayPal-Konto eröffnet, bekommt man 25 Euro Gutschrift und so weiter. Und man sollte die herunterladen und sich sofort anmelden, und dann hätte man das Geld. Übrigens auch von anderen Banken gibt es so etwas mit diesem Euro-Versprechen. Machst du Konto, kriegst du Geld oder so. Und ja, was macht dieses blöde Teil? Also, das greift auf jeden Fall in mein Betriebssystem, in mein Android-Betriebssystem ein, nistet sich da ziemlich tief ein, selbst wenn ich es beende, und ich sehe, da will die und die Rechte oder so etwas haben, dann ist es aber schon auf meinem Android. Und ja, dann kriege ich es erstmal so nicht mehr los. Wenn ich es beende oder deinstalliere, bleibt es dennoch im Hintergrund und läuft immer und immer weiter. Da könnte man sagen, ja gut, okay, kannst du mit mir, lauf doch, ich benutze dich nicht. Aber das überwacht die Arbeitsfläche und andere Applikationen, die da drauf sind. Wenn ich also zum Beispiel meine richtige, originale PayPal-App von meinem Klucklaus starte, dann merkt das Teil das, ersetzt quasi meinen Aufruf durch sich selbst und geht dann mit meinen Daten bei PayPal rein und fängt alles ab und manipuliert alles, was es auch immer so will, und meldet es weiter. Die App ist also ein ganz bösartiger Kram. Wenn jemand sagt, ich schenke dir 25 Euro, oder letztens habe ich eine Mail bekommen, 100 Euro von irgendeiner Bank, glauben Sie es nicht. Also das ist nicht die Wahrheit, sondern hier versucht man, ihnen irgendeinen Schrott unterzujubeln, der ihnen massiv schaden kann. Die Apps in dieser Art gibt es wohl mittlerweile nach den Forschungen von Trend Micro 200 verschiedene, die unterwegs sind, die alle das gleiche Ziel haben. So, hatten wir doch Amazon vorhin schon mal durchgehechelt. Amazon will, zumindest erstmal in den USA, ab dem 29. Oktober alle Apple TV und Chromecast Angebote verbieten. Die Händler sind angeschrieben worden und man begründet das ganz einfach damit, dass man ja selbst ein solches Streaming-Angebot und die Hardware dazu hat, was man bei Amazon kaufen kann, und die Amazon-Kunden würden dann verunsichert, wenn sie dann Hardware kaufen würden, zum Beispiel Apple-Kram, und das wäre nicht kompatibel mit dem Streaming-Angebot von Amazon. Jo, ich glaube, da kann man dran fühlen, oder? Die wollen ihren eigenen Kram verkaufen und schmeißen jeden Konkurrenz aus ihrer Handelsplattform heraus. Statt Konkurrenz zuzulassen, statt durch besser zu sein gewinnen zu wollen, macht man es auf diese dumme, dreiste und plumpe Art. Als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, irgendwie seid ihr doch armselig. So, diese Dreckigkeit, was da bei VW gemacht worden ist, im wahrsten Sinne des Wortes oder im doppelten Sinne des Wortes, je nachdem, wie man will, die ja wohl schon seit 2008 eingebaut wurde, weil die Ingenieure mit dem zur Verfügung stehenden Etat nicht die Motoren so entwickeln konnten, dass sie den gesetzlichen Vorgaben entsprochen haben. Und deswegen hat man dann diese geniale Software eingebaut, die feststellt, ob das Fahrzeug fährt. Dann hat man Dreckschleuder gebaut. Oder man hat, wenn es nicht fährt und man vermutet hatte, dass hier irgendwo eventuell was getestet werden soll, einfach die Motorleistung drastisch reduziert, das Mischungsverhältnis reduziert, damit der Kram sauberer wird. Das heißt, weniger Sprit eingespritzt, mehr Luft zugelassen. Dadurch wird bei der Verbrennung das alles, die Temperatur wesentlich höher und dadurch haben wir weniger Schadstoffe. Das ist ja das Prinzip, was dahinter steht. So, das wird VW, ja, also ich gehe davon aus, mindestens mal 100 Milliarden Euro kosten, wenn alle Schadensersatzklagen, alle Forderungen von allen Regierungen, von allen Organisationen, von allen Händlern erledigt werden, sind und von dem Schaden für das Image ganz zu schweigen. Aber das wollte ich ja eigentlich gar nicht sagen. Mittlerweile werden ja viele andere wach, auch bei Mercedes hat es wohl Rückrufe gegeben und Mercedes hat ja fürchterlich gedroht, obwohl sie Fahrzeuge schriftlich von den Kunden zurückgerufen haben, und dabei ging es aber um Transportermotoren, hat man das bestritten, dass dieses Schreiben von ihnen ist und hat gedroht den Journalisten, der es veröffentlicht hat, eben alle Anwälte von Mercedes auf den Balk zu schicken. Einen Tag später hat die Pressestelle dann zurückgerudert, hat gesagt, doch, sie haben das doch geschrieben, ist doch von ihnen, aber da ging es nur um eine Optimierung und Verbesserung und bla bla. Nur so am Rande. Wir werden wahrscheinlich noch viel mehr hören in den nächsten Tagen. Aber auch in der Elektronikbranche gibt es so etwas. Wenn man die Leistungsaufnahme von Fernsehgeräten, Displays, sowas misst, dazu gibt es Videos, Testvideos mit bestimmten Sequenzen. Da sind zum Beispiel dunkle Sequenzen mit einer Tänzerin und dann sind helle in einer Zugfahrt, wo ganz schnell die Bilder wechseln. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass bei diesen hellen Sequenzen mehr Strom gebraucht wird. Denn wenn ich was hell machen will, dann brauche ich eben mehr Strom. Wenn es dunkel ist, dann brauche ich weniger und wenn er aus ist, gar nichts. Nur mal so. Und dieses Verfahren nennt sich Motion Lighting. Damit wird die Bildschirmhelligkeit gesenkt, wenn Bewegungen dargestellt werden. Das heißt also, wenn ich jetzt ein Fernsehgerät teste und ich lasse dieses Testvideo laufen, wird dieses Testvideo erkannt und die Software in dem Gerät senkt die Bildhelligkeit und damit auch die Leistungsaufnahme. Auch das ist jetzt mittlerweile herausgekommen. Letzte Woche Donnerstag hat der britische Guardian einen Bericht darüber gebracht. Da sind Labortests gemacht worden. Es ging hierbei, soviel ich weiß, um Samsung-Fernsehgeräte. Aber auch andere sollen wohl davon betroffen sein. Und diese Senkung des Stromverbrauches ist wohl signifikant. Aber wir sehen, nicht nur bei VW wird geschummelt. Ich bin mal gespannt, ob wir nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres noch irgendeine Branche haben, die Computertechnologie einsetzt und Software einsetzt, bei der nicht geschummelt wird. So, bei uns wird nicht geschummelt. Nee. Wir sind wieder über der Zeit drüber, ist schon klar. Aber es waren so ein paar Sachen, da musste man ein bisschen ausholen. Ich bitte Sie, schauen Sie mal bei uns in den Shop, da wird nicht geschummelt. Schauen Sie oder hören Sie wieder rein in den nächsten Audiocast, da wird nicht geschummelt. So, und dann kommt die Fernsehsendung, die ich schon angedroht habe. Schauen Sie mal da rein. Wenn der Wolfgang Back dabei ist, wird nicht geschummelt. Und wenn er nicht dabei ist, wird auch nicht geschummelt. Wir werden das nicht dürfen. Also, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis nächste Woche, Montag. Bleiben Sie uns treu. Ich tue den Daumen nach oben, sage immer ein Bit übrig behalten und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.